Servus miteinander zur zweiten Folge mit Rainer Schlattinger, dem Geschäftsführer des Alpenvereins Vorarlberg. Ich freue mich, dass er noch einmal die Zeit gefunden hat, sich meinen weiteren Fragen zu stellen. Und so sitzen wir hier wieder im Büro in Bludenz und ja, gehen mal den zweiten Teil meiner Fragen auch gemeinsam durch. Servus Rainer.
Hallo.
Wir hatten in der ersten Folge uns unter anderem zum Abschluss über das Unglück der Todalphütte sowie die Herausforderungen eines Alpenvereins unterhalten. Gerne würde ich da im Allgemeinen noch einmal ganz kurz einsteigen. Die Alpenvereinshütten sind ja ein historisches Erbe und dieses hohe Gut zu bewahren, stellen einen gemeinnützigen Verein natürlich vor eine große Herausforderung, zumal der Zahn der Zeit an diesen Hütten manchmal auch nagt. Investitionen sind nötig und die Kosten, das hattest du uns auch schon erklärt, sind natürlich deutlich höher als im Tal. Wie kann und wie wird denn so eine Herausforderung seitens des Alpenvereins so etwas finanziert?
Gut, du sagst, dass die Herausforderungen sind immens. Auf der anderen Seite ist nagt der Zahn der Zeit an der Bausubstanz, oder? Also wie gesagt, die Hütten sind ja teilweise weit über 100 Jahre. Und wie gesagt, wir haben ja einige Hütten und ich sage immer, Hütte, das sind, ist wie ein Fass ohne Boden. Wenn man eine saniert hat oder general saniert, kann man bei der anderen anfangen. Wie gesagt, grundsätzlich ist es so, dass wir die Hütte verpachten an Hüttenwirtsleute und da generieren wir Einnahmen. Oder es gibt ja Umsatzpacht und für die Nächtigung, die Gelder, was da reinkommen, die rekrutieren wir größtenteils wir. Diese Gelder stecken wir eigentlich 1:1 wieder in diese Hütteninfrastruktur. Aber wir, wahrscheinlich die meisten Leute denken, das ist ein tolles Geschäft, so ist es nicht. Oder diese ganzen Hütten, was wir haben und ganz wenige Hütten in Österreich, das sind alle Zuschussbetriebe. Also ohne finanzielle Mithilfe von Bund und Land geht nicht. Man kann sich das so vorstellen, dass diese Einnahmen reichen, dass man die Regiekosten deckt, oder? Man hat ja auch da hohe Regiekosten, querfeldein. Und bei größeren Baumaßnahmen, sei es jetzt Generalsanierungen oder auch im Bereich Abwasser oder Trinkwasser, da braucht es einfach auch Gelder von der öffentlichen Hand, sonst wäre es nicht zu schaukeln.
Ich denke auch, dass man das Ganze oder das auch als ein großes Ganzes sehen muss, weil wenn jetzt eine Todalphütte dort oben nicht mehr einen Standpunkt hat, dann sind andere Hütten damit, werden mit in Leidenschaft gezogen, weil man braucht ja dieses Hüttennetzwerk auch, gerade wenn man Touren macht. Und von dem her muss man das auch wenn jetzt der eine oder die meisten bezuschusst werden müssen, es ist einfach eine ganz, ganz wichtige Infrastruktur auch für die Alpenvereine.
Nicht nur für die Alpenvereine, ganz klar.
Für die Wanderer.
Für die Wanderer generell. Wir sind jetzt sozusagen alpine Infrastruktur generell, also mit Hütten und Wege, oder? Wenn man sich das so vorstellt, es werden auch in den letzten Jahren immer einige Hütten pro Jahr in Österreich verkauft, oder? Also da sieht man schon die Belastung, was die Sektionen haben. Okay. Auf der anderen Seite ist es immer so, dass, wie gesagt, nicht nur, dass man immer reinvestieren muss, dass man die Hütten erhält, sondern auch, es gibt ja auch diese behördlichen Auflagen, oder sei es jetzt Brandschutz, Arbeitsinspektorat etc. Also wie gesagt, da muss man auch in die Hütte immer regelmäßig investieren, dass man den Stand der Technik erhält, oder?
Das, was ihr ja auch wirklich mittlerweile Allrounder sein müsst, oder? Also von der Geschäftsstelle aus mit euren Hütten, gerade was die Veränderungen angeht, was neue Gesetze angeht, da werdet ihr doch jedes Jahr vor neuen Herausforderungen gestellt, oder? Was die Hütten angeht, was die Bausubstanz oder Brandschutz oder wie auch immer ich weiß nicht, was da alles kommt.
Nein, es ist sehr, sehr komplex und diffizil. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist auch das Problem, das muss man nicht verheimlichen, das haben alle Sektionen in Österreich, die Hütten haben, ist das berühmte Ehrenamt. Ich sage immer, ein gewisses Ehrenamt stirbt aus, leider. Das ist einfach so ein demografischer Wandel. Und auf der anderen Seite hat man natürlich, ist es so eine Hütte zu bewarten, bewirtschaften und dann zu investieren, hochkomplex, weil ich habe auch Produkthaftungen, oder? Das heißt, es wird egal ob das jetzt Abwasser, Trinkwasser ist, auch ein Brandschutz, das Ganze wird hochkomplex, steuerungstechnisch, energietechnisch, und da ist oftmals das berühmte Ehrenamt überfordert, oder? Also da müssen Fachfirmen rauf, und das kostet natürlich was. Wenn man bedenkt, so eine Hütte, wir haben eigentlich keine Hütte, die im Winter bewirtschaftet ist, oder? Das sind kurze...
Also keine heißt jetzt bei euch jetzt im Vorarlberg?
Alpenfreien Vorarlberg, genau. Das sind, wenn man bedenkt, ganz kurze Bewirtschaftungszeiten, so 4 bis 5 Monate, und innerhalb von 4 bis 5 Monaten, da habe ich auch, wie gesagt, Kosten, was eigentlich das ganze Jahr schlagend wären, oder die Regiekosten. Also das sieht man schon, oder? Also man muss eigentlich der Pächter innerhalb von 4 bis 5 Monaten so viel rekrutieren, dass er davon leben kann. Und das ist ja auch natürlich spannend, aber auch schwierig.
Genau. Jetzt bin ich bei meiner Tour auch auf eine Reihe von Hüttensiegel getroffen, und diese Hüttensiegel hatte ich dann auch natürlich mit den Hüttenwirten mich unterhalten, würde aber da gerne natürlich auch mit deinem Wissen und deinem Know-how mich da nochmal austauschen. Es gibt das Thema Umweltsiegel, was Hütten haben, das Thema in der Kulinarik, dann Kinderfreundlichkeit. Was hat denn das auf sich? Ist das etwas, was jetzt eher von dem Hüttenwirt auskommt oder eher von dem Verpächter auskommt, vom Alpenverein, von der Sektion, dass man solche gewisse Siegel sich erarbeitet, und wie läuft sowas ab?
Sowohl das auch. Also wie gesagt, es gibt, du hast es angesprochen, gewisse Siegel, Gütesiegel, eines zum Beispiel umweltgerechte Hütten, oder? Also der Alpenverein als große Natur- und Umweltschutzorganisation wird natürlich die auch umweltgerecht bewahren und bewirtschaften, oder? Das fängt für Energieversorgung an, dann auch Abfallwirtschaft, dann ein weiterer Punkt ist zum Beispiel die Regionalität, oder? Also wir möchten natürlich, dass die Pächter, was die Hütte bewirtschaften, regionale Produkte kaufen und das an den Kunden, wie gesagt, heranbringen. Und da haben wir auch den Auftrag des Alpenvereins, oder dass wir, wie gesagt, nicht nur groß predigen, sondern das auch vorleben, oder? Also wie gesagt, und das bedeutet wieder hohe Investitionen eigentlich, oder? Wenn man denkt, früher hat's, die meisten Hütten sind mit Dieselaggregaten betrieben worden, also mittlerweile sind schon uns sehr viele Hütten voll elektrifiziert, also und so weiter. Das präferieren wir, das leben wir auch vor, und da braucht es natürlich auch Pächter, die hinter dieser Ideologie dahinter stehen.
Also das muss einfach auch was Gemeinsames sein. Man muss es leben, egal ob das jetzt in dem Bereich Umwelt ist, da muss ja der Hüttenwirt sich dann auch letztlich so auskennen und es auch da den Sommer über oben auch zu machen, und auf der anderen Seite auch das Thema Kulinarik, auch das, die Regionalität, das muss er erleben.
Absolut, genau. Also wenn der Pächter nicht dahinter steht und beide in Augenhöhe agieren, funktioniert das nicht. Ich sage immer, Papier ist geduldig. Mittlerweile haben wir es eigentlich fast allen auf unseren Hütten, oder? Und die Leute schätzen auch diese Regionalität. Also wenn sie irgendein Produkt vom Frühstück oder am Abend bekommen, wo praktisch Alpbutter oder Alpkäse oder generell, das bei uns, wir präferieren auch diese umweltgerechte Hütten, nicht nur, wie wird das energietechnisch bewirtschaftet, sondern generell auch beim Essen, oder? Und also auch Abfallwirtschaft, das nur große Gebinde, wie gesagt, große Gebinde, das fängt jetzt zum Beispiel Marmelade an und so weiter, also Plastik vermeiden und so weiter, und da geht der rote Faden durch, und das möchte man auch vorleben.
Das heißt passiert. Aber auch, man beauftragt das falsche Wort. Man sagt beim österreichischen Alpenverein, wir hätten jetzt gern ein Umweltsiegel, dann gibt es wahrscheinlich eine Anforderung, was man dort leisten muss, und dann wird es auch mal geprüft. Ist so ungefähr der Ablauf, oder?
Genau. Also da gibt es schon restriktive Vorschriften. Das wird vom Hauptverein überprüft. Da kann man ansuchen, ja, kann man überhaupt das Gütesiegel bekommen, oder? Also da gibt es gewisse Auflagen, also nicht jede Hütte, was es machen kann. Und dann kann man da ansuchen, es wird offiziell dann das Gütesiegel verliehen, was man dran ist gegenüber früher. Früher hat man halt der Gütesiegel verliehen bekommen und das ist dann die nächsten Jahrzehnte. Und das möchte man einfach sagen, einführen, dass man praktisch das für 2 oder 5 Jahre giltet und dann kommt wieder jemand schauen, hält man diese Kriterien ein, ja, okay, oder nein.
Also das wäre, im Moment ist es so noch nicht gegeben, genau, sondern man kriegt es einmalig und dann genau, trägt man es eigentlich die gesamte Zeit und so wie bei einer Zertifizierung in einem Unternehmen werden dann jetzt schon auch immer wieder da mal so Zwischenprüfungen oder ja, kann man so eigentlich schon nennen, dann vollzogen. Oder?
Genau.
Oder das Ziel genau, zumindest mal.
Genau, das ist das Ziel, das wird auch so sein, ist auch so sinnvoll, weil wie gesagt, es passiert ja auch einiges und ja, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr so der Fall sein.
Okay. Jetzt ist man natürlich als Alpenverein auch mit der Anzahl der Betten ein relativ großer Tourismusanbieter. Wie schwer hat euch denn jetzt die Pandemie in den letzten 2 Jahren getroffen?
Ja, die Pandemie hat auch beim Alpenverein keinen Stein voneinander lassen. Wie gesagt, wir haben das letztes Jahr, war ja schon sehr spürbar, bei einnahmetechnisch, da haben wir ja, ist auch kein Geheimnis, über 25% Minus gehabt, okay, bedingt durch die Pandemie. Man hat dann schon gehofft, heuer, dass es merklich besser war. Wie gesagt, es hat auch ein paar Anlaufschwierigkeiten gegeben. Wie gesagt, auch mit der berühmten Reisefreiheit, mit den ganzen Verordnungen und so weiter. Ja, jetzt haben wir Ende August, erste Zahlen und Faktum ist, es wird auch kein normales Jahr werden, wie wir das uns erhofft haben oder wie gesagt. Und nicht nur bedingt durch die Pandemie, also die hat das sozusagen abgerundet, aber wir haben heuer massiv schlechtes Wetter gehabt, oder? Also wie gesagt, es hat ganz wenige Wochenende gegeben, wo Samstag, Sonntag durchgehend schönes Wetter war. Dann ist immer der Alpenverein, du warst jetzt ja lange unterwegs, oder? Das ist ein eigener Mikrokosmos. Das ist auch ein bisschen Psychologie, wie gesagt, Massenlager und Corona. Wie gesagt, wir haben ja ausgefeiltes Corona-Konzept gehabt und haben wir immer noch. Aber trotzdem ist es immer schwierig, das zu handeln. Dass ich sage, auf der anderen Seite dieser Wirtschaftsbetrieb, was auch ganz, ganz klar da ist, oder? Und dann auch dieses auf der Metaebene das Thema Corona, oder? Und die Leute merken einfach, sind teilweise unsicher. Wie gesagt, jeder möchte natürlich ein Einzelzimmer, das können wir nicht bewerkstelligen. Und ja, wie gesagt, es wird sagen wir so, nicht gerade ein allzu tolles Jahr werden, wenn man sagt, im Gegenüber von 2020, geschweige denn 2019.
Was ist denn so eine Maßnahme, wenn du das sagst, was ihr gemacht habt, in dem Matratzenlager beispielsweise?
Gut, wir haben gewisse Umbauten gemacht, oder? Also das fängt dann von Pandemiewänden, also die Lager wurden umgebaut, es wurden Pandemiewände eingezogen, wir haben sozusagen diese Kaltvernebler eingeführt, wie gesagt, mit speziellen Mitteln, also auch für die Hütten. Wir haben diese Abstandskontrollen eingeführt oder 3G eigentlich durchgehend bei uns, was teilweise auch in Nachbarländern nicht so schlagend war oder ist, oder in Liechtenstein oder in der Schweiz. Also da gibt's schon ausgefeiltes Konzept. Natürlich auch schwierig zum Handeln, da kann das jeder Pächter ein Lied singen.
Okay, und ich glaube gerade, was natürlich hier unsere Region auch angeht, das ist natürlich schwer, wenn man grenzübergreifende Hütten hat, also wenn man unterwegs ist, da gibt es jetzt nicht die Grenzen im Sinne von irgendwelchen Zöllnern, dass man von Liechtenstein über Schweiz nach Österreich wandern kann und jedes Land hat irgendwo seine eigenen Bestimmungen und der Wanderer selber weiß nachher schon gar nicht mehr, wie er irgendwie was zu regeln hat in so einer Hütte, ne?
Das ist richtig. Speziell bei denen, du warst ja auch in Retikon unterwegs, bei den Hütten, was in Grenznähe sind, da gibt es halt diese unterschiedlichen Strukturen, auch mit den Testungen und so weiter. Und ja, da haben sie unsere Berichte natürlich schon massiv schwer getan. Wie gesagt, auch viele Diskussionen, wieso, warum. Und ja, das macht natürlich den Betrieb natürlich schwieriger. Was man heuer auch mitbedenken muss, letztes Jahr war eigentlich das sehr viel fokussiert auf Österreich und umliegenden Regionen. Heuer hat man natürlich wieder Reisefreiheit gewinnen können, oder die Leute sind natürlich Richtung Süden gefahren, ob das Kroatien, Griechenland ist, also die Leute fehlen auch. Und man merkt natürlich auch diese Internationalität für Gästen, wie es auch 2019 fehlt auch, oder? Und es ist ja, Tourismus boomt wieder in gewissen Regionen, wie gesagt, abgesehen jetzt vom Städtetourismus, aber wenn in den Tallagen die Gäste fehlen, fehlt sie natürlich auch, auch oben.
Kann man denn dann während so einer, also mit diesen ganzen Veränderungen, die ihr und diesen Einschränkungen auch, es gab ja auch eine Zeit lang, ich glaube dieses Jahr bis jetzt zumindest mal nicht so, aber dass man auch weitaus weniger Betten hatte, zur Verfügung hatte, kann man dann trotzdem diesen Charakter der Schutzhütte gewährleisten, dass wenn einer jetzt wirklich in eine Notlage kommt und eine Schutzhütte braucht, dass er da problemlos dann auf diesen Hütten noch unterkommt?
Doch. Absolut, weil, wie gesagt, man kann nie das ganze Volumen buchen. Also, wie gesagt, ein gewisses Kontingent muss einfach sowieso übrig bleiben für Gäste, die keine Buchung getätigt haben. Also, das ist ganz klar, da findet jeder dann noch ein Dach über Kopf. Aber generell, glaube ich, muss man schon sagen, also, abgesehen von der Pandemie, aber wenn man jetzt die letzten 10, 20 Jahre betrachtet, der Trend geht sowieso einfach von diesen Massenlagern weg oder in eher kleine Einheiten. Das ist einfach Faktum. Und ich persönlich glaube auch, dass durch die Pandemie das Verhalten von Freizeitnutzern, von Berggehern, aber generell von jemand, auf Hütten nächtigen will, aber auch unten im Tal, das wird sicher nie mehr so sein wie 2019. Also ich glaube, dieser Massentourismus ist, glaube ich, per se mehr Qualität statt Quantität, und das merken natürlich auch die Hütten.
Ist das so etwas, was für die Zukunft sich verändern wird, beziehungsweise gibt es auch Themen, die man sich dann für die Zukunft oder jetzt neu erfinden müsste?
Nein, neu erfinden würde ich nicht so sagen, aber wie gesagt, dass wir in gewissen Regionen, ich glaube, da haben wir eher immer ganz anders agiert, oder? Weil ich glaube, wichtig ist auch, dass man sagt, ein Spannungsfeld ja von der Wirtschaftlichkeit von den Hütten, wie gesagt, das sind Wirtschaftsbetriebe, aber doch noch diese Alpenvereinshütten, auch diese, man sagt ja Schutzhütten, das Schutzhüttencharakter. Ich glaube, jeder, was viel auf Hütten unterwegs ist, hat ja auch wieder in diesen Jahrzehnten einiges getan. Früher war Hütte eher Refugium, sehr einfach gestaltet. Aber heute findet man wahrscheinlich in gewissen Regionen, ob das Rätikon, Wilderkreis, Zillertal ist, wenig Hütte, die irgendwie einen Grundstandard haben. Also ich sage, wenn heute Hütte fast Kartusche hat, das ist eigentlich für gewisse Lagen schon ein Wettbewerbsnachteil. Also da haben auch diese alpinen Sektionen, was Hütten haben, auch durchaus ein bisschen ein Zugzwang, das hat da halbwegs einen Qualitätsstandard zu haben, damit Leute kommen, damit Leute nächtigen, damit man auch Berchter kommen, weil heute Hütte ohne Personalzimmer, da kriegt man kein Personal, kein geeignetes. Oder auch, wenn ich sage, heute, vor allem heute keine Berchterwohnung habe, wenn sie auch klein ist, hat man auch fast keine Chance, überhaupt einen Berchter zu rekrutieren. Also da sieht man schon hinter die Kulissen, abgesehen von Qualitätsstandard und so weiter, da muss man einfach laufend in die Hütte investieren, dass man überhaupt die Hütte verpachten kann.
Also fällt mir gerade nur so spontan ein zum Abschluss, bevor wir dann auch auf unsere bekannte Blitzfragerunde gehen. Ich habe jetzt alles an Hüttenwirten, alles ist vielleicht übertrieben, aber vieles an Arten der Hüttenwirten erleben dürfen. von Leuten, die das seit 4, 5 Jahren machen, von welchen, die das seit 20, 25 Jahren machen, schon die dritte, vierte Hütte haben, bis zu den Neueinsteigern, zu denen ich am Mittwoch noch gehe, Tübinger Hütte, die ganz neu eingestiegen sind. Jetzt habt ihr ja auch Hütten, die wechseln. Ist es denn einfach, ist da eine große Bewerbungsflut, wenn man jetzt eine Hütte ausschreibt und sagt, so, da ist eine neue Hütte, ist es da einfach, welche zu finden? Oder ist das eher schwieriger, weil es halt doch ein, ja, das habe ich jetzt natürlich die letzten Wochen erlebt, schon ein Knochenjob ist als Hüttenwirt?
Du hast es angesprochen, ist ein Knochenjob, oder? Und was uns freut natürlich, wir haben auch Hüttenpächter, die sind ja über Jahrzehnte, die sind weit über 30 Jahre schon bei uns, oder? Und ich glaube, als Hüttenpächter generell in der Gastronomie, du musst einfach geboren sein, das zu machen, oder? Weil viel wird da romantisiert, toll, Hüttenwirt und da arbeiten wir, andere Urlaub machen. Ich sage, das ist, du hast es fast gemerkt, das ist ein bisschen harter Job, wo ich teilweise 14 bis 18 Stunden Tag habe. Und es ist, man muss schon sagen, früher war es vielleicht einfacher, so eine Hütte zu verpachten. Es kommt natürlich immer auf die Lage und Topografie an. Wie gesagt, vielleicht bei der größeren Hütte, zum Beispiel jetzt Totalbistum, wahrscheinlich einfacher. Bei kleineren Hütte zum Beispiel, jetzt wie es ein Rottler ist, da muss ich alles mit dem Helikopter eindecken. Mhm. Ich muss teilweise 2 bis 3 Mal in der Woche mit dem Rucksack Frischmaterial rauftransportieren, da tun wir natürlich härter. Und generell gibt es natürlich auch übergelagert, wir sind ja da ja auch im Kontext mit dem ganzen Tourismus, mit der Gastronomie, die tun sich ja wieder schwer, praktisch in den Tallagen überhaupt Personal zu finden. Auf den Hütten ist es nochmal schwieriger, oder? Also, und darum wird es auch in Zukunft nicht besser, wie gesagt, da Hüttenpächter und Hüttenwirte zu rekrutieren, aber momentan geht es noch. Wie gesagt, aber ich glaube, das wird sicher ein Kraftakt, wenn man es jetzt vielleicht nochmal 10, 20 Jahren vorausschaut, dass man alle Hütten wie gewohnt dann weiter verpachten können.
Gibt es denn gerade so einen Generationswechsel oder steht der an? Weil ich habe jetzt noch viele erlebt, die das sehr, sehr lange machen und da ohne zu wissen, was deren Zukunftsplanungen sind, könnte es aber natürlich schon noch sein, dass die dann irgendwann auch mal sagen, so jetzt reicht's nach 3 Jahrzehnten, jetzt mache ich nochmal was anderes zum Schluss. Und ist da so ein Generationswechsel da? Weil irgendwie hatte ich auch das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Zirkel, da ist er mal auf der Hütte, dann ist man auf der Hütte und ja, dass das auch so ein eigener Kreis ist.
Ja gut, das ist, ich sage immer, eigener Mikrokosmos, oder? Also wie gesagt, es gibt ja eigentlich Hüttenpächter, die machen das über Jahrzehnte, die haben nicht nur praktisch mit einer Hütte angefangen, sondern die waren schon auf mehrere Hütten, also die sind ja schon die Vollprofis und das haben ja eigentlich viele in unseren Reihen, oder? Also das ist schon toll, weil auch toll, was die leisten, also man muss die immer bewundern, also wenn man da hinter die Kulissen schaut, du hast ja immer jetzt praktisch das mitverfolgen können, was es bedeutet, einmal so in der Hochsaison, Hochbetrieb, was das bedeutet, so eine Hütte zu bewirtschaften, also Hut ab. Und ja, teilweise, interessant, es gibt auch immer wieder Leute, die was anfragen, die kommen teilweise auch sogar aus dem hohen Management, die möchten so Hütten bewirtschaften, oder? Ganz tolle Lebensbiografie, das hat es auch schon gegeben, aber oft ist es auch so, dass die fangen oft vielleicht mal klein an, helfen auf der Hütte mit, oder? Jahre riechen die Lunte mal und dann bewerben sie sich für eine gewisse Hütte. Und oft, es ist eine Hütte, Hütte ist nicht Hütte, weil ich sage immer, eine größere Hütte, das ist eigentlich schon ein Managementbetrieb. Also wenn man denkt, da arbeiten ja teilweise 8 bis 12 Leute oben. Ja. Oder? Also, und ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, momentan haben alle unsere Hütten verpachtet, besetzt. Wie gesagt, da haben wir auch Gott sei Dank noch keine Nachwuchsprobleme. Aber was ich jetzt höre auch, wie gesagt, in ganz Österreich sind ja über 231 Hütten beim Alpenverein beheimatet. Wenn man die von DRV-Kollegen hernimmt, das sind ja weit über 400. Und da ist schon zu sehen, dass das zunehmend schwieriger wird, oder? Mhm. Dass man da auch fähige, man braucht ein bisschen Fähigkeit, ganz, ganz, ganz klar, oder? Also fähige Leute findet wie gesagt, diesen tollen Job auszuüben.
Kommen wir zur Blitzfragerunde. Etwas abgewandelt, wie bei den Hüttenwirten. Erste Frage, gibt es für dich eine Lieblingshütte, die du hast?
Gibt's nicht. Ich kenne eigentlich sehr, sehr viele Hütten. Es gibt ganz wunderbare Hütten. Da bietet ganz Vorarlberg sehr viel. Wie gesagt, wenn man sagt, schon Hütten, wo man teilweise schon ab April gut bewandern kann im Unterland, ob das die Lustaner Hütte ist oder die Hochalpelhütte oder dann auch diese hochalpinen Hütten, wie es auch Totalphütten eine Hütte ist, oder? Aber es gibt ja auch natürlich so besonders auch ein bisschen ein Liebkind, oder so diese Rottlerhütte, weil die ist, ich glaube, im Kopf habe die einzige Hütte im Vorarlberg, die noch mit einem Helikopter bestückt wird. Also sehr exponiert, hat auch eine schwierige Hütte zum Bewirtschaften. Aber es ist ein ganz Kleinod, liegt eine tolle Landschaftskammer, wo noch kein Fahrweg rauf geht. Also das ist landschaftlich wunderbar am Fuß der Zimmer. Also das ist schon eine ganz tolle Hütte, wo ich sehr gerne oben bin.
Gibt es, jetzt war ich im Montafon unterwegs, gibt es im Montafon für dich so einen Lieblingsplatz oder einen Lieblingsgipfel, Lieblingstour, wo du sagst, Mensch, die muss ich also immer einmal im Jahr machen?
Gibt's nicht wirklich. Montafon hat so schöne, tolle Plätze. Also man hätte, glaube ich, Potenzial für Wanderungen und Freizeitaktivitäten für die nächsten 300 Jahre. Ja, ich bin auch sehr gerne im Winter unterwegs in Silvretta, ganz toll. Aber ich schätze auch zum Beispiel immer eine schöne Tour, immer das Vorarlberger Matterhorn, die Zimba, zum Beispiel von Heinrich Hurthütte rauf, also es ist immer ein wunderbares Erlebnis.
Wenn du jetzt auf Hütten unterwegs bist, was isst du denn am liebsten? Wo sagst du, dass, also wenn es geht, muss das mit dabei sein, das möchte ich gerne essen?
Also wo ich immer sehr gerne isst, leider gibt es immer weniger Hütten, was es machen. Das ist natürlich viel Aufwand, das ist ein klassischer Kaiserschmarrn. Also das ist eine wunderbare Sache.
Sehr schön. Und du hast vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, aber was bewunderst du denn an den Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten, was ihr so ihren Sommer aus angeht, wie sie ihre Arbeit bewerkstelligen? Du kannst das ja jetzt doch sehr gut beurteilen mit euren Hütten, aber was bewunderst du bei den Menschen?
Nein, ich bewundere überhaupt das Engagement, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, das ist einfach, da muss man einfach geboren sein, dass man das macht. Also wie gesagt, wer das nur macht, des Geldes wegen, der ist nie lange für Hütte oben. Das haben wir leider auch schon bemerkt. Wie gesagt, so ein bisschen verklärte Idealvorstellungen. Aber ich sage oft einmal das Multitalent. Wie gesagt, du hast es ja gemerkt, es muss sehr breit aufgestellt sein, vom Manager bis zum Handwerker, bis zum Psychologen. Und man hat auch, diese unternehmerischen Belastungen. Das ist ganz klar. Hüttenwirte sind auch freie Unternehmer. Wie gesagt, wenn ich da mal ein schlechtes Jahr habe, ja, habe ich auch schlechte Bilanzen. Wie gesagt. Und auch oft einmal dieses Feuer, was die haben, trotz allen Widrigkeiten, wie gesagt, jede Hütte gibt es während der Saison Widrigkeiten, ob du einmal Frostschaden hast, Wasserschaden, bis hinter mal schlägt der Blitz ein, dann habe ich wieder Reparaturen, dann steht wieder die Seilbahn. Also ich glaube, es gibt auf keiner Hütte eine normale Saison. Meistens habe ich immer so Widrigkeiten, was man trotz Wetter und alles, Personalmangel kämpfen muss. Und das schätze ich eigentlich an diesen Wirten, an diesen Pächtern, dass die praktisch ja sich da stellen oder und sagen, nein, sie machen immer weiter und kann man sehr viel lernen, also Hut ab.
Sehr schön. Und was macht für dich dann so ein Tag in den Bergen aus?
Das ist einfach Natur genießen, wie gesagt, wieder back to the roots, wie gesagt, für mich ist auch immer fantastisch, man geht 10 Minuten, eine Viertelstunde, man spürt wieder, man ist ein ganz anderer Mensch, oder? Es ist für mich ist immer ein bisschen wie eine Psychohygiene, wenn man die Natur genießen kann. Ich sage immer, für mich ist immer so
Natur der beste Ausgleich, das beste Therapeutikum generell. Und speziell was der Vorarlberg ja hat an Schätzen, wie gesagt, vom Bodensee bis Spitzbühin, das ist schon fantastisch. Also.
Man kann die Sorgen sozusagen im Tal lassen, oder?
Genau, so ist es ja.
Ja, gut. Ja, lieber Rainer, dir vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unser Podcast hier aus Bludenz von der Geschäftsstelle beim Alpenverein Vorarlberg mit 2 Folgen und somit auch 2 Nachmittagen. Am frühen Vormittag habe ich heute noch die Wiesbadener Hütte besucht und konnte den ausgefallenen Podcast mit Hüttenwirt Emil nachholen. Und in 2 Tagen geht es dann zur Tübinger Hütte. Wenn es das Wetter zulässt, im Moment sieht es ganz gut aus, dann über den Hochmaderer. Da freue ich mich wirklich auch sehr auf diese Tour. Und dann fehlt in der Montafoner Hüttenrunde ja noch eine ganz wichtige, auch bekannte Hütte, die Lindauer Hütte im Gauertal, unterhalb des Wahrzeichens des Montafons, den 3 Türmen. Ich bin während meiner Tour von der Tillisuner Hütte damals nicht den Weg über die Lindauer gegangen, sondern habe mich für die Schweizer Seite entschieden. Und daher werde ich hoffentlich in den nächsten 1-2 Wochen diesen Besuch auch noch nachholen können. Zum Abschluss heute warte ich aber gerne noch mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten auf, nachdem meine Hüttenrunde nun abgeschlossen und beendet ist. Ich war insgesamt 11 Tage unterwegs. Dabei bin ich 153,37 Kilometer gewandert. Dazu brauchte ich 45 Stunden und 8 Minuten. Es waren insgesamt 19.699 Höhen- und Tiefenmeter. Und laut meiner App, die das aufgezeichnet hat, habe ich 21.675 Kalorien verbrannt. Also Wandern ersetzt zumindest mal bei mir im Sommer das Fitnessstudio. Und trotz dieser 11 Tage habe ich mich dann einen Tag später schon auf die nächste Tour gefreut und bin auch jetzt schon in Gedanken, was die nächste Hüttenrunde für mich sein kann. Ebenfalls will ich heute einmal Danke sagen. Danke an den Alpenverein Vorarlberg und den Alpenverein Montafon für die Unterstützung bei dieser Tour. Danke an die ganzen Sektionen in Deutschland, die uns hier ebenfalls sehr tatkräftig unterstützt haben. Danke an alle Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte für ihre Zeit, für ihre Leidenschaft dabei zu sein. Danke natürlich auch an meine Frau Katja, die mich unterstützt hat und auch mal 11 Tage auf mich verzichtet hat. Und danke natürlich an alle euch draußen, Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit, für euer Gehör und für euer Feedback. Und dir nochmal, Rainer, hier persönlich für das Gespräch. Vielen Dank und einen schönen restlichen Tag.
Danke dir, danke fürs Kommen.
Jawohl.
Gute Zeit.
Servus, macht's gut und bleibt gesund.